Guten Tag. Erstmal herzlich willkommen auch von meiner Seite und vielen Dank, dass Sie sich für meinen Vortrag zum Thema Open Source Enterprise Resource Planning in KMU interessieren. Ich bin vielleicht. Soll ich? Oh.
Ja. Vielleicht muss ich lauter reden. Ja. So, versteht man mich jetzt besser?
Okay. Also kurz zu meiner Person. Ich bin sozusagen so eine Art Twitter, wenn man so will. Ich bin Wissenschaftler an der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg, am dortigen Magdeburg Research and Competence Cluster. Und ich betreibe seit einigen Jahren eine eigene Firma, die sich mit der Materie, die ich hier vorstelle, intensiv beschäftigt. Das ergänzt sich ganz gut, weil die Case Studies, die auch Bestandteil der Präsentation hier sind, im Wesentlichen im praktischen Geschäft entstanden sind. Das lässt sich im wissenschaftlichen Kontext, lässt sich die Einführung von ERP-Systemen nachvollziehbarerweise nicht so genau analysieren und erforschen wie in realweltlichen Setups. Deswegen können Sie davon ausgehen, dass all das, was ich hier vorstelle, zum einen auf Basis wissenschaftlicher Analysen entstanden ist, aber in realweltlichen Anwendungsszenarien. Ganz kurz zur Agenda. Ich möchte gerne kurz vorstellen, was ist Enterprise Resource Planning eigentlich? Das ist dem einen oder anderen sicher ein Begriff. Vielen Leuten wird das auch eher ein Buzzword sein, deswegen will ich kurz erklären, was bedeutet das eigentlich? Was gehört dazu? Und wie differenziert man Systeme, ERP-Systeme voneinander? Oder wie kann man ERP-Systeme voneinander differenzieren? Um auf die Frage einzugehen, welche besondere Rolle Enterprise Resource Planning im Mittelstand heutzutage spielt, muss man natürlich auch Gedanken darüber machen, was ist eigentlich der Mittelstand. Auch hier gibt es im deutschen Sprachgebrauch einige Unsicherheit, die ich versuche mit meinem Vortrag ein bisschen aufzuklären. Dann möchte ich gerne ganz kurz auf Basis einer Trendanalyse zeigen, was so der vermutete Weg der Lösung im ERP-Bereich für mittelständische Unternehmen ist, um dann auf die Auswahl betrieblicher Anwendungssysteme im Großunternehmen und im Vergleich dazu in mittelständischen Unternehmen, also in KMU, einzugehen. Um auf dieser Darstellung der klassischen Auswahl betrieblicher Anwendungssysteme die Probleme zu identifizieren, die entstehen, wenn mittelständische Unternehmen vor der Herausforderung stehen, solche Systeme einzuführen. Dann habe ich in der Ankündigung des Vortrages versprochen, einen möglichen Lösungspfad darzustellen. Das ist das sogenannte Kickstart-Verfahren. Gut, Kickstart-Verfahren ist dem Softwareentwickler durchaus ein Begriff. Ich werde versuchen, das auch in dem Kontext der ERP-Einführung einzuordnen. Dann zusätzlich dazu die Anforderungen am Beispiel eines klassischen Order-to-Cash-Prozesses mal darzustellen. Was sind so die generischen Anforderungen, wo manifestieren sich die Probleme? Und dazu auch ein paar Anwendungsbeispiele zu geben. Last but not least soll natürlich eine kritische Betrachtung nicht vernachlässigt werden und eine gewisse Zusammenfassung dessen, was ich hier vorstelle. Vielleicht ganz kurz schon vorneweg, wer einen sehr technischen Vortrag zur Einführungsszenarien erwartet, der wird wahrscheinlich enttäuscht werden. Es geht wirklich mehr um die Problemstellung, die man aus der betrieblichen Perspektive auf die Einführung solcher Systeme hat. Also die Erwartungshaltung im ökonomischen Sinne, die Risiken, die dabei entstehen. Ich kann natürlich auf die technischen Fragen sehr gerne eingehen. Wenn Fragen bestehen, würde ich einfach bitten, dazwischen zu fragen, wenn es Verständnisfragen zu den vorgestellten Slides sind. Ansonsten würde ich am Ende kumuliert Fragen beantworten. Zunächst einmal, was ist eigentlich Enterprise Resource Planning? Dazu ist festzuhalten, dass an dem Terminus Enterprise Resource Planning das Interesse daran, gerade im Mittelstand, wächst eigentlich stetig. Insbesondere ist hierbei auch zu verzeichnen, dass das Interesse an Open-Source-basierten Lösungen im Mittelstand, nicht nur bezogen auf ERP, sondern auf generell auf den Einsatz betrieblicher Anwendungssysteme steigt. Unter Enterprise Resource Planning System versteht man, oder unter Enterprise Resource Planning als Aufgabe, versteht man den Zusammenschluss unternehmerischer Tätigkeiten, die vorhandenen Ressourcen, insbesondere Kapital, also Geld, Betriebsmittel und Personal möglichst effizient für den betrieblichen Ablauf einzusetzen und mittels der Steuerung von Geschäftsprozessen optimieren. Was dabei wichtig ist, ist zum einen der Begriff Geschäftsprozesse. Das ist vielleicht nicht jedem ein Begriff, und dann vorhandene Ressourcen. Darauf gehe ich später ein. Es gibt natürlich jede Menge Definitionen von Enterprise Resource Planning. Die von Wiki ist eigentlich die mir am eindrücklichsten ist. Viele, die sich mit dem Begriff ERP schon kennen, kennen den Begriff unter Umständen auch in Verbindung mit SAP. Weil SAP den Begriff eigentlich seit Ende der 70er Jahre, als das Unternehmen gegründet wurde, geprägt hat. An dieser Stelle soll gleich gesagt werden, ERP ist nicht gleich SAP und SAP ist nicht gleich ERP. Das ist immer ganz wichtig, das muss man auch unter Umständen Beratern vor Augen halten, die diese Systeme in Großunternehmen einführen. Obgleich man sagen muss, dass viele ERP-Systeme den Standard, den SAP über Jahre entwickelt hat, durchaus versuchen zu replizieren, und das auch aus gutem Grund. Was beinhalten ERP-Systeme im Allgemeinen? Wie ich bereits gesagt habe, ist die zentrale Herausforderung von Enterprise Resource Planning Systemen, die betrieblichen Wertschöpfungsprozesse zu unterstützen. Was man hier sieht, ist, dem einen oder anderen mag das vielleicht auch schon mal gesehen haben, das ist bekannt unter dem Begriff Porter'sche Wertschöpfungskette. Das ist ein Ökonom aus Amerika, der dieses Modell 1985, wenn ich nicht irre, oder sogar noch früher entwickelt hat. Und das ist im Prinzip, wie das bei den amerikanischen Wissenschaftlern immer schön funktioniert, das sehr einfache Modell, um zu zeigen, was in solchen Betrieben eigentlich die verschiedenen funktionalen Herausforderungen sind. Da gibt es zum einen die Beschaffungslogistik, das ist der Bereich hier vorne, die Operations, das ist sehr generisch, also die Wertschöpfung als solches, die Transformation von beschafften Produkten in werthaltige Güter für den Kunden, die sogenannte Outbound Logistics, das ist also der Bereich, wo sie sich beschäftigen, damit die Produkt- oder Dienstleistung zum Kunden zu bekommen. In der digitalen Branche geht das natürlich über eine Luftschnittstelle, übers Internet manchmal sehr einfach. Aber wenn Sie sich vorstellen, Sie sind Automobilzulieferer, dann müssen Sie mit LKW organisieren, die ihre Getriebe zu Daimler nach Stuttgart fahren. Dann haben Sie eine Funktion, die beschäftigt sich mit Marketing und Sales, also irgendwie mit dem Vertrieb, mit dem Gewinnung von Kunden. Und last but not least, das ist etwas, was in unserer heutigen Zeit immer wichtiger wird, ist, der Kunde möchte nicht, dass Sie ihm einmal ein Produkt verkaufen und dann sagen Sie, nee, ich bin jetzt nicht mehr da, sondern er möchte eigentlich ein Rundum-Sorglos-Paket. Das heißt, wenn Sie ihm einmal ein Getriebe verkauft haben, der Kunde ein Problem hat mit seinem Mercedes, dann möchte gerne Mercedes diese Anfrage direkt an den Getriebehersteller durchstellen und eigentlich keinen Ärger damit haben. Dafür gibt es dann den Service. Darüber gibt es betriebliche Querschnittsprozesse, wie den Einkauf, der üblicherweise zentral gesteuert wird, Technologie-Evaluation und Technologieeinsatz, Beschaffung von Mitarbeitern und die gesamte Infrastruktur des Unternehmens. Dazu gehört auch die IT-Infrastruktur. So, das klingt jetzt erstmal so, als ob das im Mittelstand alles überhaupt keine Rolle spielen würde. Viel zu groß, viel zu umfassend, ist aber nicht so. Auch der mittelständische Unternehmer muss sich durchaus damit befassen, wo kriege ich meine Produkte und Roherzeugnisse her, welche Transformationsprozesse unternehme ich wie dran, wie kann ich sie effizient gestalten, wie kann ich die Produkte zu meinem Kunden bringen und wie kann ich all diese Prozesse und all diese Informationen, die während des betrieblichen Vorgehens anfallen, auch in einem System abbilden. Die SAP hat da natürlich, weil sie Lizenzgebühren möglichst hoch halten wollte, das Ganze in Funktionsmodule sozusagen gekapselt. Die sieht man hier hinten immer in den Klammern, also MM steht zum Beispiel für Material Management. Das ist eine funktionale Komponente des SAP-Systems. Die volle Einführung all dieser Funktionskomponenten findet eigentlich auch an sich in Großunternehmen nie so statt, sondern immer nur ein Subset dessen, sehr, sehr spezifisch ausgerollt auf die konkreten Erfordernisse im Unternehmen. Aber ganz generell kann man sagen, von der Materialwirtschaft über die Produktionsplanung, Produktion, Bedarfsermittlung, über das Finanz- und Rechnungswesen, was insbesondere in Deutschland ein sehr kompliziertes Unterfangen ist, das Personal- und Talentmanagement, Verkauf und Marketing, Kundenkontaktmanagement, bis hin zum Point of Sale, also dem Verkauf soll üblicherweise in so einem System abgebildet werden. Also Sie wollen im Grunde genommen, dass der Kunde Ihre Waren und Dienstleistungen bestellen kann und dass Sie keinen Transformationsprozess mehr haben, keinen Kundenauftrag mehr in ein System einpflegen müssen, sondern alles quasi direkt zu dem Mitarbeiter gelangt, der noch einen händischen Transformationsprozess dran machen muss. Das ist die abstrakte Forderung, die so ein ERP-System erfüllen soll. De facto ist es so, dass es selbst in Großunternehmen so integriert, wie es hier dargestellt ist, noch nicht funktioniert. Was sind die Differenzierungsmerkmale von ERP-Systemen? Zum einen kann man sagen, dass es verschiedene sogenannte Vertikalisierungen hinsichtlich der Branche gibt, in der sie tätig sind. Zum Beispiel gibt es von SAP Spezialvertikalisierung für Energiedienstleister. Da sind dann spezielle Module hier vorne. Ups, was soll das denn jetzt? Ja, das ist. Zum Beispiel gibt es für die Handel und Versicherung spezielle Module, Modulzusammenstellungen und Prozesse, die dann in sogenannten Vertikalisierungen ausgerollt werden, also in fachspezifischen sozusagen Modulkompositionen des SAP-Systems. Das gibt es auch für den Mittelstand, und das gibt es sogar noch viel häufiger für den Mittelstand. Während in praktisch alle Großunternehmen in Deutschland SAP einsetzen, gibt es circa drei, je nachdem wie man zählt, 300 bis 500 ERP-Systeme für mittelständische Unternehmen. Die angefangen von Handwerksunternehmen bis Reinigungsdienstleistungsunternehmen, ja, praktisch den ganzen Markt irgendwie versuchen abzubilden. Daneben lassen sich ERP-Systeme nach Skalierungskriterien differenzieren. Das sind zum einen technische Skalierung. Also wenn Ihr Unternehmen wächst, wachsen auch die Anforderungen an die IT-Systeme. Und unter Umständen bedeutet dies, dass Sie neue Server brauchen, dass Sie neue Datenbanken brauchen, dass Sie einfach mehr Platz brauchen. Sowas lässt sich dann üblicherweise mit einer technischen Skalierung lösen. Nicht alle ERP-Systeme für Mittelstand erlauben eine solche Skalierung. Das heißt, Sie können das einsetzen, wenn Sie 20 Mitarbeiter haben, aber wenn Ihr Unternehmen plötzlich schlagartig wächst auf 200 Mitarbeiter, haben Sie jede Menge Probleme. Eine organisatorische Skalierbarkeit gibt es auch. Sehr viele einfache Lösungen, die gut funktionieren für Mittelständler mit 1 bis 3 Mitarbeitern, funktionieren schon bei 5 oder 10 Mitarbeitern nicht mehr, weil kein Rollen- und Rechtekonzept instanziert werden kann. Oder auch andere organisatorische Rahmenbedingungen nicht erfüllbar sind. Daneben der Funktionsumfang, das ist natürlich die sichtbarste Differenzierungsmöglichkeit, eine technologische Differenzierbarkeit gibt es hinsichtlich der Art, wie werden Daten gehalten, wie ist die Architektur des Anwendungssystems und wie kann dieses auch erweitert werden. Und dann, das ist etwas sehr Neues oder relativ Neues, aber darum sitzen wir, jedenfalls die Leute, die sich für Open-Source-Software interessieren, hier gibt es natürlich verschiedene Software-Paradigmen, es gibt proprietäre Lösungen, sehr viele proprietäre Lösungen, es gibt aber mittlerweile auch hervorragende Open-Source-Lösungen. Auf eine möchte ich später noch zumindest am Rande etwas näher eingehen. Es gibt verschiedene Nutzungslizenzen, natürlich Open-Source-Lizenzen sind was grundsätzlich anderes als Endnutzer-Lizenzvereinbarungen, wie sie üblicherweise bei proprietären Anbietern geschlossen werden. Es gibt Software-Wartungsverträge und es gibt verschiedene Art und Weisen, wie lizenziert wird, pro Benutzer, pro CPU, pro Rolle, das ist alles möglich. Und dann ist eines der, oder wahrscheinlich das natürlichste Differenzierungskriterium neben dem Funktionsumfang sind die Kosten. Ich habe eigentlich nie Mittelständler mit weniger als 10 Mitarbeitern gesehen, die ernsthaft darüber nachgedacht haben, ein SAP-System einzuführen. Das wäre auch hanebüchen, weil selbst wenn Sie ein sehr billiges SAP-Projekt haben, die SAP-Berater so teuer sind, dass Sie unter 50.000 Euro keinesfalls auch nur ein Konzept bekommen. Das ist also ein Differenzierungskriterium, das auf jeden Fall besteht. Nun rede ich die ganze Zeit über Mittelstand und auch die Gesellschaft redet viel über Mittelstand, ohne sich jedoch dessen bewusst zu sein, was ist das überhaupt? Mittelstand ist definiert für uns in Deutschland zumindest in drei verschiedenen ja, wenn ich so will, Rahmenwerken. Das ist zum einen das Handelsgesetzbuch in Paragraph 267, definiert sogenannte kleine und mittlere Kapitalgesellschaften. Da wird nur differenziert hinsichtlich der Größe klein und mittel. Dann gibt es eine Definition des Instituts für Mittelstandsforschung in Bonn. Die ist etwas älter. Die gibt es schon seit der Bad Godesberger Tagung, als der damalige Wirtschaftsminister Ludwig Erhard, schlagen Sie mir nicht geschichtlich, bin ich ziemlich schwach, gesagt hat, dass man dem, wenn man den Mittelstandsbegriff nur rein quantitativ verstehen würde, der Begrifflichkeit insbesondere in Deutschland nicht gerecht werden würde. Und dann gibt es seit 2003 die zweite Auflage der EU-Richtlinie, die den Begriff Mittelstand klärt. Die gibt es vorwiegend deswegen, weil die EU-Kommission und auch die Bundesregierung schon in der letzten Legislaturperiode in ihrer Regierungserklärung sehr deutlich gemacht hat, welches Gewicht der Mittelstand in Deutschland hat. Als Mittelstand bezeichnen alle hier genannten Definitionen ganz unabhängig voneinander in zu allermeist quantitative Größen. Meistens sind es bis zu 250 Mitarbeiter. Die IFM-Definition geht von bis zu 500 Mitarbeitern aus. Und der Schwellwert der Bilanzsumme liegt bei 43 Millionen beziehungsweise bei 50 Millionen Umsatz. Die Definition der EU ist rein quantitativ. Diejenige des IFM geht darüber hinaus, eben aufgrund dieser genannten besonderen Begrifflichkeit in Deutschland. Und zwar fordert sie, dass ein mittelständisches Unternehmen die sogenannte Einheit von Eigentum, Leitung, Haftung und Risiko verkörpert. Das klingt jetzt arg wissenschaftlich, bei den Entscheidungsträgern, sehr wichtig. Das klingt jetzt arg wissenschaftlich, das heißt, dass für mittelständische Unternehmen gefordert wird, dass mindestens ein Entscheidungsträger in der Unternehmensführung risikobeteiligt ist, dieses Unternehmen ihm zu mindestens 25% gehört, wenn sie zu zweit sind. Also gemeinschaftlich müssen sie mindestens 50% dieses Unternehmens eignen und ihr eigenes Geld dort investieren. Das heißt, eine kleine Gesellschaft, die zu BASF gehört zum Beispiel und die sonstigen quantitativen Kriterien erfüllt, ist kein mittelständisches Unternehmen. Im Rahmen des mittelständischen Unternehmertums kommt aufgrund dieser Tatsache dem Unternehmer eine spezielle Rolle bei. Der erste, der das in wissenschaftlicher Arbeit untersucht hat, war Alois Schumpeter, das ist ein österreichischer Wissenschaftler, der sich sehr detailliert zu der Thematik des sogenannten Pionierunternehmers ausgelassen hat. Für den Herrn Schumpeter war ein Pionierunternehmer jemand, der was unternimmt. Der ständig versucht, die Ressourcen, von denen ich vorher gesprochen habe, in intelligenter Weise zu verknüpfen, um werthaltige Güter an Kunden zu verkaufen. Und dessen zentrale Rolle hat also sozusagen Alois Schumpeter als erster beschrieben. Das ist etwas, was wahrscheinlich den wenigsten so bewusst ist, also jedenfalls den wenigsten, mit denen ich gesprochen habe, egal welche dieser Definitionen man nun auch zum Ansatz bringt. Sie unterscheidet sich in der ersten bis zweiten Nachkommastelle hinsichtlich der Wichtigkeit in der deutschen Wirtschaft. 99% der gesamten Unternehmen in Deutschland sind mittelständisch. Also nicht Daimler, nicht BMW, nicht BASF, nein, sie sind klein. Sie sind, die haben 10 Mitarbeiter, 2 Mitarbeiter, 15 Mitarbeiter und sorgen für diese Wirtschaftsleistung. Man muss sagen, dass das die reine absolute Zahl ist. Was die Wirtschaftsleistung angeht, sind es etwa, ich glaube, 65% tragen diese mittleren Unternehmen zur deutschen Wirtschaftsleistung bei. Das heißt, es ist wirklich auch quantitativ eine sehr wichtige Unternehmensgruppe. So, jetzt haben wir die Definition abgearbeitet. Jetzt mal zu den Anwendungssystemen, die so in den Markt der Mittelständler adressieren. Leider ist, selbst wenn man Auswahlkataloge wie zum Beispiel den von Trovarit nimmt, der Markt an ERP-Lösungen für mittelständische Unternehmen relativ unübersichtlich. Ich habe deswegen mal versucht, das Ganze mit einer etwas anderen Herangehensweise mit Leben zu füllen. Und zwar habe ich mal geguckt, wie die Suchhäufigkeit bestimmter Anbieter in mittelständischer ERP-Lösungen bei Google ist. Und da stellt man fest, dass also zum Beispiel ein Business One von SAP zwar schon sehr lange im Markt ist, aber die Suchhäufigkeit relativ konstant ist. Hier kann man sagen, dass also die Suchhäufigkeit trotzdem, dass also die Market Penetration, wenn man so will, wenn man auf der Suchhäufigkeit das Ganze annehmen will, von SAP gleichbleibend hoch ist, das Marktwachstum für die aber relativ überschaubar. Also der Erfolg, den sie da produzieren, den Upturn, der ist also relativ überschaubar. Was sich hier feststellen lässt, bei der Gegenüberstellung der marktbefindlichen Open-Source-Lösungen, dass so zum Jahr, ich glaube, das war 2009, Open Bravo mal eine Zeit lang ganz im Markt gehypt wurde. Das ist ziemlich abgeebbt, das Interesse an Open Bravo. Für Adam Pierre ist das auch im Jahr 2008 hochgegangen. Da muss man dazu sagen, das ist eine reine Community-Lösung. Von daher ist deren, sagen wir mal, konstante Haltung hier nicht weiter verwunderlich. Was aber gesagt werden kann, ist, dass OpenERP seit einigen Jahren konstant auf dem Höhenflug ist. Das wird der eine oder andere mittelständische Unternehmer schon festgestellt haben, dass dieser Begriff OpenERP immer mal wieder über den Weg gelaufen ist. Hier an der rechten Seite kann man erkennen, dass man Microsoft-Aktien zumindest auf Basis dieser Erhebung vielleicht demnächst mal abstoßen sollte, weil das Navision nicht mehr so wahnsinnig wahnsinnig viel Attention hat. Ja. Was kann man aus den Zahlen jetzt lesen? Natürlich ist es ein bisschen wissenschaftlich unsauber, daraus wirklich Erkenntnisgewinn zu ziehen, aber man kann zumindest mutmaßen, dass OpenERP unter den Open-Source-Lösungen die prominenteste im Moment ist, die auch ein ziemlich kontinuierliches Wachstum hat. Dass OpenERP mittlerweile ein ernstzunehmender Wettbewerb für Navision geworden ist, ist, glaube ich, an sich hier klar. Dass es aber auch ein Wettbewerb für die Mittelstandslösung von SAP wird, das wird anhand dieser Grafik klar. Und was auch klar ist, ist, dass die meisten der 300 sonstigen Lösungen, eine prominentere davon ist Pro Alpha, wo ist sie mit drauf? Ich muss gerade mal gucken, hier unten. Also sehr, sehr bescheiden ist. So, vorher habe ich über die quantitativen und qualitativen Definitionen des Mittelstandes gesprochen. Jetzt möchte ich ganz kurz auf die charakteristischen Merkmale von KMU eingehen. Die Knappheit an Ressourcen, an Spezialwissen und an Geld ist etwas, was in praktisch jedem KMU evident ist. Also kein Mittelständler wird wahnsinnig viel Geld für strategische Projekte haben, die langfristig sind und per se, weil sie strategisch sind, einen eher unsicheren Ausgang haben. Das heißt, für KMU und für Mittelständler ist es üblicherweise sehr viel angenehmer, für eine ziemlich genau beschriebene Leistung einen ziemlich genauen Betrag an Geldes aufzuwenden, der möglichst pro Investitionsschritt kleiner gleich 2.000 bis 5.000 Euro ist. So, das ist so die Schmerzgrenze, die ein kleiner Mittelständler noch vertretbar einfach investiert. Ich habe vorher schon gesagt, dass die Rolle des Unternehmers eine sehr entscheidende Rolle im mittelständischen Unternehmen ist. Das ist klar, wenn Sie sich vorstellen, dass die Definitionen fordern, dass der mittelständische Unternehmer eine tragende Rolle im eigenen Unternehmen spielt. Können Sie sich vorstellen, so mannigfaltig wie wir hier sitzen, na gut, ein bisschen wenig Frauen, aber so mannigfaltig wie wir hier sitzen, wir sind alle unterschiedliche Menschen. Wir haben alle unterschiedliche Risikoeinstellungen, wir haben alle unterschiedliche Präferenzen. Das manifestiert sich dann in unterschiedlichen Unternehmertypen. Es gibt den Strategen, der ist üblicherweise charakterisiert als schnell und entschieden, hat üblicherweise eine gute Ausbildung und ist eher der moderne Jungunternehmer, der möglicherweise Venture-Kapital gibt. Dann gibt es den Machertyp, den finden Sie in technischen Berufen häufig. Das ist jemand, üblicherweise Ingenieure, die gut mit der Hand sind, die gute Sachen konstruieren können, die überzeugt sind, die offen sind und die eine Marktnische ausfüllen mit ihren Produkten oder Dienstleistungen. Dann gibt es die Pragmatiker, das sind traditionell eher Handwerksbetriebe, die nicht unbedingt eine Marktnische haben, aber eine sehr starke regionale Verhaftung, beispielsweise Dachdecker sind ein sehr gutes Beispiel oder Malereifachbetriebe. Die sind eher vorsichtig, was ihre Risikoeinstellung angeht, aber dennoch geschäftstüchtig. Und das sind auch diejenigen, die am ganz genauesten nachfragen, was sie denn für ihren Euro kriegen. Und das regelrecht mit ihrer eigenen Leistung aufrechnen, was nicht immer Tat und Schuld angemessen ist. Und dann gibt es den aus Sicht eines Systemhauses schwierigsten Kunden. Das ist in Deutschland ein ganz weit verbreiteter Mittelständler, das ist der Patriarch. Stellen Sie sich den Patriarchen vor wie einen älteren Herrn zwischen 50 und 70, der in vierter Generation seine Porzellanmanufaktur leitet und eigentlich weiß, dass das Geschäft immer funktioniert hat, der Entscheidung grundsätzlich aus dem Bauch heraus trifft. Und wenn ein junger Spund ankommt und sagt, Sie brauchen IT, der sagt, ach, aber nicht, braucht keine IT. Hat auch so funktioniert, hat immer so funktioniert die letzten 180 Jahre. Das ist ein Patriarch, der ist sehr, sehr schwierig zu überzeugen. Vielleicht interessant zu wissen ist, dass all vier Typen, so wie sie hier in dieser MINT-Studie, das ist übrigens nur eine Klassifizierung, es gibt natürlich auch noch die von Schumpeter, von vielen anderen Wissenschaftlern, diese Klassifizierung hat den Charme, dass wenn Sie in die deutsche Industriestruktur gucken, finden Sie ungefähr je ein Viertel in all diesen Bereichen. Also Sie finden ein Viertel Strategen, Viertel Macher, Viertel Pragmatiker und ein Viertel Patriarchen. Günstigerweise kann man sagen, also ich glaube günstig für die deutsche Wirtschaft ist, dass die Patriarchen langsam abebben und die Strategen langsam an Gewicht gewinnen, das kann man sagen. So, nun soll es über Auswahl betrieblicher Anwendungssysteme gehen. Was ist so die grundsätzliche Herausforderung bei der Anwendung betrieblicher Anwendungssysteme? Man muss zunächst einmal die Anforderungen definieren. Auf Basis der Anforderungen müssen mögliche Handlungsalternativen bestimmt werden. Diese müssen bewertet werden und letztlich muss eine Entscheidung darüber getroffen werden, welchen Weg man geht. Das ist erstmal ein relativ einfacher Prozess. Für Großunternehmen ist der schon gar nicht so unkompliziert. Ist auch für Kleinunternehmen nicht unkompliziert, liegt aber an unterschiedlichen Rahmenbedingungen. In Großunternehmen funktioniert es üblicherweise so, dass es einem planmäßigen Vorgehen folgt, dass zunächst mal Geschäftsprozesse analysiert werden, dass Stakeholder ermittelt werden, dass deren Anforderungen in sogenannten Rollen und Funktionsgruppen ermittelt werden, dass unter Verwendung der Compliance-Richtlinien Anforderungskataloge gebaut werden. Solche User Requirement Specifications sozusagen. Auf deren Basis dann Alternativen evaluiert werden. Das Ganze folgt üblicherweise findet üblicherweise unter Verwendung von Entscheidungswerkzeugen statt. Dem einen oder anderen wird zum Beispiel der Begriff Total Cost of Ownership Analyse oder Return on Investment Verfahren ein Begriff sein. Das sind eher ökonomische Verfahren, die werden allerdings zur Auswahl von technischen betrieblichen Anwendungssystemen in Großunternehmen sehr häufig herangezogen. Modernere Verfahren sind zum Beispiel die Nutzwertanalyse, die es ermöglicht, auch qualitative Kriterien in die Entscheidung mit aufzunehmen, wie zum Beispiel Verbesserung der Datenqualität, die sich so einfach quantitativ nicht messen lässt. Open Source stellt in diesem Kontext in Großunternehmen sehr häufig ein Risiko dar. Warum ist das so? Weil Großunternehmen mehr oder weniger scharfe Compliance-Richtlinien haben, die die Beschaffung und die Einführung von betrieblichen Anwendungssystemen regeln. Sowohl was die Beschaffung angeht, als auch was die Entscheidung über eine Beschaffung angeht, als auch was die Finanzierung angeht. Und was nicht in Ihrem Budgetplan drinsteht, als Simulationssoftware können Sie auch nicht so einfach mal eben in einem Großunternehmen beschaffen. Das ist relativ schwierig. Deswegen ist Open Source Software lange Zeit in Großunternehmen sozusagen die Königslösung gewesen, weil die kann man ja mal schnell runterladen und installieren. Und wenn man sie dann installiert hat, entsteht zumindest dem Unternehmen kein direkter finanzieller Schaden, weil es eine Rechnung bezahlen muss, dann ist ja Open Source Software. Sorgt aber in Großunternehmen häufig dafür, dass sich so eine Parallelwelt entwickelt hat, dass also in vielen Abteilungen Open Source Software irgendwie zum Einsatz kommt. Und wenn dann größere Geschäftsprozess-Redesigns gemacht werden und dieses Verfahren global fürs Unternehmen gemacht wird, dann sehr, sehr viele heterogene Lösungen, die auf Open Source oder proprietären kleineren Lösungen basieren, integriert werden müssen und die Projekte teuer machen. Deswegen haben viele Unternehmen angefangen, auch Open Source Software Gegenstand dieser Compliance-Richtlinien zu machen und dafür zu sorgen, dass dort kein Wildwuchs mehr stattfindet. Ja, in KMU, das wird man erwarten, wenn man diesen Prozess sieht, läuft das Verfahren im Grunde genommen mal prinzipiell ähnlich. Es gibt Anforderungen. Die Anforderungen werden von irgendwelchen Alternativen möglichst gut erfüllt. Dann gibt es möglicherweise mehr als eine Alternative, über die eine Bewertung erfolgen muss, und letztlich ist eine Entscheidung zu treffen. Der substanzielle Unterschied zwischen einem Großunternehmen und einem Kleinunternehmen ist nur, dass dieser ganze Prozess ja häufig, sehr häufig, bei dem Mittelständler am Bauch abläuft. Und zwar von der Anforderungsdefinition bis zur Entscheidung in wenigen Minuten, implizit, ohne dass es irgendwie einem Verfahren oder einer risikominimierenden Planungswerkzeug kommt. Manchmal sind sich Mittelständler durchaus, wenn sie mal auf die Nase gefallen sind oder wenn sie sich der Tragweite dieser Entscheidung durchaus bewusst sind, auch mal dessen bewusst, dass eine Bauchentscheidung unter Umständen keine gute Entscheidung ist, und führen ein mehr oder weniger elaboriertes Entscheidungsverfahren durch. Aber auch in diesem Kontext ist dann häufig der Fall, dass die Knappheit ökonomischer Ressourcen und Wissen über zur Verfügung stehende Alternativen die einsetzbare Planungsmethodik sehr stark einschränkt. Häufig ist auch die Verantwortlichkeit für die Auswahlentscheidung völlig unklar. Da gibt es zum Beispiel sehr häufig das Szenario, dass ein mittelständischer Unternehmer selber überhaupt nicht über die technische Expertise verfügt, aber so einen Auszubildenden hat, der eigentlich im technischen Beruf ausgebildet wird, aber so in der Schule irgendwann mal, in der Berufsschule, ganz gut mit IT konnte oder schon sehr früh angefangen hat, IT zu machen. Und weil das einfach ist, überträgt man ihm einfach die Rolle der IT. Das passiert. Das bedeutet dann, dass der Unternehmer unter Umständen sehr, sehr viel Entscheidungsbefugnis und Auswahlbefugnis direkt delegiert und dann am Ende nur noch eine Bauchentscheidung auf Basis seines Mitarbeiters trifft. Auch das ist nicht ganz risikofrei. In Großunternehmen werden solche Entscheidungen üblicherweise von ganzen Teams vorbereitet, die dann gewisse Teilartefakte der Entscheidungsgrundlage zuliefern. Das reduziert natürlich das Risiko. Die Tatsache, dass Mittelständler nicht viel Spezialwissen verfügen, sorgt natürlich dafür, dass und zusätzlich eben über 300 Alternativen marktbefindlich sind, erfolgt natürlich daraus resultiert natürlicherweise, dass nicht notwendigerweise alle möglichen Alternativen, die geeignet wären, die Anforderungen zu erfüllen, auch bekannt sind. Zudem ist das Vertrauen eine Sache, die für den mittelständischen Unternehmer extrem wichtig ist. Zum einen ist das Vertrauen zu dem lokalen Dienstleister, zum anderen ist das Vertrauen zu sogenannten Peers, also anderen Unternehmern, die eine Lösung einsetzen, oder Verwandten. Man kann wissenschaftlich belegen, dass also diese Rolle eine sehr extreme ist. Also was der befreundete Unternehmer sagt, das hat unter Umständen mehr Gewicht als ein Wissenschaftler nach jahrzehntelanger Forschung auf Basis von wissenschaftlich stabilen Verfahren zu der Sachlage sagt. Und dazu kommt, dass das Gewicht der IT oft unterschätzt wird. Das ist in Großunternehmen auch manchmal der Fall, aber in mittelständischen Unternehmen wird das sehr schnell zum Problem. Ja, ich glaube, diese Folie kann ich zugunsten der Zeit überspringen, weil das allermeiste, was hier draufsteht, habe ich schon gesagt. Also ökonomische charakteristische Besonderheiten gibt es, operative, man hat also keine Zeit, strategische Entscheidungen zu treffen. Es gibt strukturelle Besonderheiten, wie eben die Akzeptanz auch in der Belegschaft. Insofern lässt sich das Planungsverfahren von Großunternehmen nicht sehr einfach umsetzen. Also die Anforderungsanalyse ist einfach eine Geschichte, die macht Mittelständler sehr ungerne, weil es viel Kapazität bindet, viel Arbeitskraft bindet und damit Geld. Der radikale Ansatz ist jetzt, aus dem Software Engineering bekannte agile Methoden auf die Einführung von ERP-Systemen zu übertragen. Dabei ist die Annahme, die Integration vorher verteilter Funktionalität führt automatisch zu einer Verbesserung der Datenqualität und Wartbarkeit. Wenn Sie sich vorstellen, viele Mittelständler haben heute einen Word im Einsatz, um ein Angebot zu schreiben, einen Excel, um eine Kalkulation zu machen, ein Filesystem, um das ausgedruckte PDF-Angebot hinzulegen, einen Outlook-Kontaktfunktionalität, um ihre Kontakte zu maintainen. Ja, und dann irgendwie eine Rechnungsstellung, die auch irgendwie möglicherweise im Excel irgendwie funktioniert. Diese Systeme sind alle voneinander getrennt und alleine die Übertragung eines Kundenkontakts in einen Angebotskopf, die Wandlung eines Angebots in eine Rechnung und die darauf folgende Mahnung, der Mahnlauf, wenn der Kunde nicht bezahlt, erfordert relativ viele manuelle Schritte. Das ist doof und das lässt sich lösen, indem man diese Funktionselemente alle in ein System integriert. Das Ziel ist eine schnelle, bei diesen Kickstart-Verfahren ist eine schnelle Produktivschaltung und eine spätere agile Weiterentwicklung dieses Systems. Das Risiko ist, dass ein höheres Gewicht auf dem Leistungsvermögen des Implementierungspartners liegt. Weil wenn der ihn am Anfang Schrott verkauft oder wenn der ihn am Anfang eine Lösung implementiert, die nicht so richtig funktioniert, dann wird es immer schwieriger, sich über die Projektlaufzeit von ihm zu trennen. Und was sehr, sehr, sehr wichtig ist, ist, dass von Anfang an Wert auf eine standardisierte Schulung, eine vertrauensbildende Komponente in der Entwicklung und Einführung und einen Industry Best Practice Support Prozess gemacht. Anhand von wissenschaftlichen Studien konnte ich in meiner Forschungsarbeit nachweisen, das auch habe ich zwar vorher gewusst, aber man muss das halt auch immer mal mit empirisch nochmal prüfen, dass der Support für den Mittelstand eines der wichtigsten Kriterien überhaupt ist. Oft fragen sie vorneweg, Open Source, da kriegt ihr überhaupt keinen Support. Stimmt zwar heute nicht mehr, aber es ist sehr, sehr wichtig bei der Einführung betrieblicher Anwendungssysteme, dass das klipp und klar sichergestellt ist, dass Support da ist, jederzeit und zu einem Standard, der also vergleichbar mit industriellen Standards ist. Jetzt habe ich noch 5 Minuten habe ich jetzt noch. Okay, dann möchte ich noch ganz kurz das Ganze mal anhand eines Order-to-Cash-Prozesses darstellen. Das ist sozusagen der einfachste Prozess, den man im Mittelstand haben kann. Das ist im Grunde genommen der Prozess von Kunde interessiert sich für ihr Produkt und Dienstleistung. Sie stellen ihm ein Angebot, er nimmt das Angebot an, Sie stellen ihm eine Rechnung, liefern ihm irgendwelche Produkte und idealerweise bezahlt er dann die Rechnung oder aber er ist ein schlechter Kunde und Sie wollen dann irgendwann Ihr Geld ja trotzdem haben. Involviert darin ist so eine Art Kundenkontaktmanagement. Das ist relativ neu noch im Mittelstand, obwohl dieser CRM-Begriff, unter dem das heute hype-technisch läuft, natürlich seit ein paar Jahren in aller Munde ist. Aber das machen Mittelständler in der Regel noch relativ rudimentär. Was allerdings fast jeder Mittelständler tut, ist ein Angebot erstellen, in irgendeiner Art und Weise, manchmal mündlich, manchmal schriftlich und ganz sicher irgendwann mal eine Rechnung, weil er will ja Geld verdienen. Hier kann man schon ziemlich genau sehen, wo die Differenzierungspotenziale, insbesondere im Mittelstand sind, während sie in Großunternehmen dieser Prozess bei einer Daimler oder beim Mercedes nicht großartig unterschiedlich ist, ist im Mittelstand unter Umständen ein mündliches Angebot existent oder im E-Commerce überhaupt kein Angebot, sondern der Kunde bestellt was im Shop und da hat nie ein Angebot stattgefunden, da wird gleich eine Rechnung erstellt. Also es gibt das Angebot schlicht und ergreifend. Gleiches gilt mit der Auftragsbestätigung. Viele Mittelständler schicken ihren Kunden gar keine Auftragsbestätigung, sondern schicken ihnen gleich eine Rechnung. Auch das ist eine Besonderheit in dem Prozess. Das sind alles so eine Rahmenbedingungen, die man bei der Einführung von betrieblichen Anwendungssystemen berücksichtigen. Um dieses Effizienzsteigerungspotenzial nutzen zu können, ist natürlich auch wünschenswert, dass solche Sachen wie Auftragsbestätigung automatisiert verschickt werden. Also wenn der Kunde möglichst in so einem Webportal das Angebot annimmt, dass er dann auch sofort automatisiert eine Auftragsbestätigung bekommt. Ja, genau das Gleiche gibt es dann auch für Lieferscheine und Rücksendedokumente. Manche Leute, gerade im Versandhandel, wollen, dass Rücksendeinformationen direkt mit auf die Lieferscheine angedruckt werden, dass Lieferscheine genutzt werden, um bei der Kommissionierung Gewichte zu kontrollieren und Warenwerte, um zu sehen, dass nicht zu viele Fittinge und Metallteile zum Kunden geliefert werden, wenn er nur 3 Kilo bestellt hat, sollte er keine 50 Kilo Kupfer bekommen, denn das ist relativ wertvoll. Insbesondere für Grafikdesigner oder Dienstleistungsunternehmen wichtig ist, ist, dass zum Beispiel ihr Rechnungskopf möglichst hübsch aussieht. Denn das ist ja letztendlich eine Corporate Identity. Und ein Grafikdesigner, der schlechte Rechnungen übermittelt oder grafisch nicht schöne Rechnungen, der wird unter Umständen nicht erfolgreich sein. Also die Anforderungen, die sich bereits in diesem einfachen Prozess manifestieren in mittelständischen Unternehmen, sind recht mannigfaltig. Zwei ganz kurze Anwendungsbeispiele. Ich habe mal eins mitgebracht, was den Kickstarter-Approach verfolgt und eines, was einen Requirements-Engineering-Prozess verfolgt. Das Beispiel für den Kickstarter-Approach ist ein Unternehmen der Spezialchemie, hat 15 Angestellte und dessen abstrakte Herausforderung war, eine bessere Vertriebsorganisation zu gestalten. Die wollten, dass die spezialchemischen Produkte von Vertriebsmitarbeitern vertrieben werden können und von dem Kunden-Lead-Management sozusagen ein transparenter Prozess über den Verkauf, also Angebotserstellung, Rechnung und am Ende der Geschäftsleitung ermöglichen, pro Vertriebsmitarbeiter ganz genau zu ermitteln, wie effektiv der einzelne Vertriebsmitarbeiter ist, weil sie ein Provisionsmodell auf dieser Basis gemacht haben. Das ist erstmal eine Herausforderung, die ziemlich fancy klingt, ist aber mit modernen, flexiblen ERP-Systemen gar nicht so aufwendig. Bei diesem Kunden hätte man normalerweise nicht mehr den Kickstart-Approach gemacht, weil dieser Vertriebsprozess doch schon so elaboriert war, dass man hätte ein vernünftiges Requirements Engineering machen können. Der Kunde wollte das aber nicht. Er hat gehört, Open Source sei kostenlos und deswegen muss die Einführung auch möglichst billig sein, idealerweise kostenlos. Deswegen war es schon relativ schwierig davon zu überzeugen, dass er da 10.000 Euro investieren soll in die Einführung, was er letztlich gemacht hat. Was man auf der Erfahrung sagen kann, ist, dass der jetzt nach anderthalb Jahren wirklich in der Lage ist, sein Provisionsmodell zu skalieren, wie er das vorher nie gekonnt hat. Er hat jetzt mittlerweile nicht nur einen Vertriebsmitarbeiter, sondern 10 laufen. Seine Umsätze sind ungefähr 200% in der Zeit in die Höhe gegangen. Und er hat bis zum heutigen Tag nur die vierfache Summe dessen investiert, was er am Anfang im Kickstart in die initiale Phase investiert hat. Man muss dazu sagen, dass die 30.000 Euro, die er zusätzlich investiert hat, im Wesentlichen in Erweiterung für das Reporting gegangen sind, die sich sofort refinanziert haben. Der zweite Anwendungsfall ist ein Spezialnahrungsmittelhersteller Tiere, die betreiben E-Commerce-Plattformen mit 30 Beschäftigten, Venture-Kapital finanziert, haben angefangen mit einem Cloud-ERP-System, sehr klein, ist an die Grenzen gestoßen, deren abstraktes Ziel ist, Status Quo zu erhalten und besseres Reporting zu ermöglichen. Und die haben natürlich sehr komplexe Prozesse, weil sie verschiedene Lager haben, Dropshipping-Lager, wo sie die Ware direkt vom Hersteller zum Kunden liefern, Präsenzlager an ihren Standorten und ein Kommissionierungslager, wo die Ware einlagert. Und das ERP-System muss zum Beispiel entscheiden, wenn es Teillieferungen gibt, aus welchen Lägern es die kommissioniert und an den Kunden schickt. Da sind die Herausforderungen sehr viel komplizierter und die Kosten dafür sind natürlich auch entsprechend höher. Jetzt habe ich keine Zeit mehr. Okay, ganz kurz, was für Mittelständler relevant ist. Cloud Computing ist so eine Sache, die in den letzten Jahren sehr, sehr gehypt wurde. Da muss man aufpassen, dass kein Vendor-Login 2.0, wie ich das nenne, entsteht. Also, dass die Daten und das ERP-System mal eingeführt ist und sie dann keine Möglichkeiten mehr haben, funktionale Änderungen dran vorzunehmen, beziehungsweise an die Daten zu kommen. Das ist ein richtig kritischer Fall, gerade in dem zweiten Anwendungsfall. Kostet immens viel Geld und es ist nur, weil sie am Anfang Geld gespart haben. Besondere Vorteile der Open-Source-Software hierbei sind vor allen Dingen die verteilte Community. Sie sind als mittelständischer Unternehmer nicht einem einzigen Dienstleister verhaftet. Wenn der ihnen nicht mehr gefällt, wenn dessen Leistung ihnen nicht mehr gefällt, sind sie rein prinzipiell in der Lage, den zu wechseln. Jeder, der dieses System beherrscht, kann das auch programmieren und weiterentwickeln. Dass der Kickstart-Approach, also dieser Lightweight-Approach, am Anfang nicht so falsch sein kann, manifestiert sich auch darin, dass auch die SAP merkt, dass sie damit besseren Upstream machen kann. Also auch die versuchen, mit sogenannten Rapid Deployment Solutions schnelle, planbare Lösungen für kleinere Kunden, die nicht so prall gefüllte Kriegskassen haben, zu liefern. Naja, ich würde sagen, ich stelle insbesondere die zusammenfassende Folie, überhaupt den ganzen Slideset nochmal online, stelle den zur Verfügung. Wenn Sie sich diese Folie anschauen, wissen Sie eigentlich relativ gut, in welcher Range sich Ihr Unternehmen oder Ihr Bekannter, der ein ERP-System einführt, so findet. Was man ganz abschließend und generell sagen kann, ist, egal welches ERP-System man einführt, es ist wichtig, dass man im Einzelfall nochmal eine Minute oder zwei reinguckt, was sind die Herausforderungen, bevor man sich für den sexy Weg des wenig Geldes am Anfang und dann möglicherweise teuer bezahlen am Ende, weil man was nicht bedacht hat, oder ordentlich durchplanen am Anfang, auf die Gefahr hin, dass man gleich erschlagen wird von den ganzen Gesamtkosten, von der Transparenz der Kosten, entscheiden muss. Aber Open Source Software ist in der Regel der bessere, würde ich sagen.